Oh, Halleluja. Ich habe gedacht, boah, ob ich überhaupt hier runterkomme von der Bühne dann. Meine Beine waren wie Stein, in Stein gemeißelt. Und das kam immer höher. Und ich habe dann so gedacht, oh Mann, ich kann die gar nicht mehr bewegen. Wie soll ich runterkommen? Aber es war interessant. Es war, solange wir das so gesungen hatten, war so alles wie so eingefroren. Aber positiv, denke ich. Es ist so gut, bei Gott zu sein und ihn zu kennen. Und es ist ein Privileg, ne, wenn wir, wie ich das so am Anfang gesagt habe, was für ein Privileg wir haben. Wir sind ein außergewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Wir dürfen Heilung dem Volk bringen. Du darfst, ist der Hammer, oder? Ich meine, wir dürfen unsere Nachbarn segnen, dürfen die einladen. Guck mal, was für ein Privileg das ist, ne? Dürfen mit ihnen über das Wort Gottes sprechen. Halleluja. Das ist so kostbar, ne? Ich war so begeistert von den Zeugnissen auch, ne? Wenn Kinder anfangen, in ihrem Kleinen einfach Gottes Gegenwart reinzubringen in den Bus. Weißt du, das ist, dass Gott benutzt eine Not, um seine Gegenwart einfach reinzubringen. Und dann bekommen Leute was auf dem Herzen und sie wissen gar nicht, sie werden von Gott gebraucht. Es ist erstaunlich, dass diese weltlichen Menschen gebraucht werden von Gott. Und ich kenne so viele Christen, die fragen sich eine Frage: Will Gott mich gebrauchen? Und bei näherem Hinsehen werden wir sagen, das ist so dumm. Wollen wir ein bisschen darüber sprechen? Es ist so eine Not, die viele haben. Herr, gebrauche mich, benutze mich und oh und dies. Und es geht aber um viel mehr. Wir haben etwas gelernt, was nicht unbedingt gut ist. Und gerade auch im christlichen Bereich. Dass wenn du etwas kannst, denkst du, du bist das. Wenn du prophetische Worte weitergeben kannst, denken manche Leute, ich bin ein Prophet. Wenn du Menschen von Jesus erzählst, denken Leute, du bist ein Evangelist. Wenn du gut Worte weitergeben kannst, denken die Menschen, du bist ein Lehrer. Du bist, was du machst. Ist interessant, ne? Und das ist auch ein Problem, ne, warum manche Leute denken, sie sind Sünder. Verstehst du? Weil sie tun das und denken, das bin ich. Das Problem ist, wenn wir dieses Denken haben, sehen wir alles, was uns irgendwie Steine in den Weg legt, als Bedrohung. Das bedeutet, ich habe Leute kennengelernt, die gesagt haben, sie sind Propheten. Und jeder, der was anderes behauptet hat, wurde platt gemacht. Weil, verstehst du, sie haben, das bin ich. Also wenn du dagegen bist, das heißt, du gehst gegen meine Identität, das geht nicht. Weißt du, und viele definieren sich über das, was sie tun. Und das Problem ist, wenn das nicht mehr da ist, was bist du dann? Verstehst du, es gibt Leute, die backen, ne? Viele von euch backen. In der Küche können sie Kuchen backen, oder? Bist du ein Bäcker? Verstehst du? Du wirst ja auch nicht sagen, ich bin ein Bäcker. Weißt du, ich darf das sagen. Endlich mal wird's zunutze, ne? Ich darf das sagen, weil ich das gelernt habe. Es bedeutet nicht, dass ich besser backen kann wie du. Aber es interessiert ja auch keinen, ich bin Bäcker, verstehst du? Ne? Aber verstehst du, das ist nicht unbedingt das, was wir tun, macht nicht unbedingt das aus, was wir sind. In manchen Bereichen schon, aber wir können das nicht immer so sagen. Verstehst du? Weil das wäre verkehrt, weißt du? Nur weil du Auto fahren kannst, bist du kein Fahrlehrer. Verstehst du? Nur weil du immer geblitzt wirst, unterstützt du nicht den Staat. Aber viele denken das so, das, was ich bin, also das, was ich mache, das bin ich. Aber weißt du, was wir wissen müssen ist, wir sind Kinder Gottes. Und ein Kind Gottes ist imstande zu sündigen und trotzdem als heilig angesehen zu werden. Und es ist so wichtig zu verstehen, es gibt einen Unterschied zwischen Funktion und Position. Und wenn wir aber denken, unsere Funktion ist immer die Position, werden wir in einen Kampf kommen. Und der ist nicht unbedingt gut, weißt du. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich bewegt, dass ich könnte bei Filmen, kommen mir immer Tränen in die Augen, wenn irgendwie in einem Film folgende Story reinkommt. Da ist ein Mensch Und er verliert seinen Job, verliert seine Anstellung oder verliert einfach das, was er gemacht hat. Und dann sehnt er sich danach, gebraucht zu werden und fühlt sich nutzlos. Jedes Mal kommen mir die Tränen in die Augen, da bin ich echt, Entschuldigung, ein Weichei. Wenn ich es sehe, dann denke ich, oh, dann habe ich so Mitleid mit den Leuten, denke, oh, gib ihm meine Aufgabe, dass er sich gut fühlt. Ne? Aber weißt du, das Problem ist einfach, die Leute sehnen sich danach, gebraucht zu werden. So viele Leute, die ihren Job beendet haben, weißt du, die ihr ganzes Leben lang war der Job an erster Stelle. Verstehst du? Das war, was sie ausgemacht hat. Was sie haben dafür gelebt, sie haben dafür die Familie geopfert, Kinder geopfert, alles Mögliche. Und dann gehen sie in Rente. Das ist ein Horror für manche Leute. Weil was sind sie jetzt noch? Weil verstehst du, das alles war ja das, wofür sie gelebt haben. Jetzt ist das weg und jetzt gucken sie die Familie, es ist alles kaputt. So, also was mache ich jetzt? Verstehst du das? Dann kommen sie in eine Identitätskrise. Ja, so bewegt gab einen Mann, der hatte alles verloren, hat seinen Job verloren, hat Familie verloren, alles war kaputt, alles war zerstört. Und er hat, glaube ich, als Tellerwäscher oder irgendwie sich so durchs Leben geschlagen, wenn ich jetzt richtig bin, also einen miesen Job gehabt sozusagen. Und dann kam er in das Rentenalter, hat den Bescheid bekommen und er hat dann gesehen, okay, davon, was ich hier als Rente bekomme, davon kann ich nicht leben. Das reicht noch nicht mal zum Leben. Sondern hat er gesagt, okay, ich werde meinem Leben ein Ende setzen. Ich werde mir einfach erschießen, das war's. Das hat keinen Sinn mehr, das ist für alle besser, das ist für meine Familie besser. Arbeit kann ich sowieso, ist alles vorbei, am Ende seines Lebens angekommen. Und dann hat dieser Mann gesagt, okay, bevor ich mein Leben ein Ende setze, will ich einfach nochmal aufschreiben, was war so gewesen, was kann ich wirklich gut und so weiter. Und dann hat er herausgefunden, was ich wirklich gut kann, ist Hähnchen frittieren. Wenn ich Hähnchen frittiere, das schmeckt wirklich am allerbesten. Es gibt keinen, der das so gut kann wie ich. Und dann hat er angefangen, das auszuprobieren und ist von Tür zu Tür gegangen. Und Leute waren begeistert und haben gesagt, oh, das ist lecker. Das ist so lecker. Und dann hat er gesagt, okay, ich will ein Geschäft starten. Und er hat über tausendmal Nein gehört. Über tausendmal haben Leute gesagt, nein, das wird nichts. Und er ist dran geblieben an seinem Traum, hat gesagt, nein, ich bleib dran, weil das ist, was ich wirklich gut kann. Ja, und er ist einfach dran geblieben und dann bei der über irgendwas tausendsten Antwort kam ein Ja. Und weißt du, wer das war? Heute kennst du das, wenn hier in der Umgebung gibt es vielleicht nicht so, ne? Aber es gibt welche, Kentucky Fried Chicken. Das ist weltweit heute bekannt. Aber weißt du, die Story dahinter, ein Mann, weißt du, der eigentlich gesagt hat, das war's. Weißt du, und das ist der Punkt, wenn wir wissen, wir sind mehr als eigentlich das, was unser ganzes Leben vielleicht, was da gelaufen ist, was da gesehen, wir sind, da ist mehr. Weißt du, und mich bewegen solche Geschichten und ich denke mir, wow, da sind Menschen, weltliche Menschen, wenn wir gucken, Walt Disney, heute kennt das jeder, aber wenn wir gucken, die Story dahinter, es ist so interessant, das sind Menschen, die eigentlich aufgegeben haben, wo Menschen gesagt haben, das wird nichts und wie auch immer und heute ist in aller Munde und alle, boah, das ist super, das ist cool und ich denke mir dann immer, weißt du, wenn Menschen, ja, die vielleicht auch Gott gar nicht kannten, aber die einfach festgehalten haben an etwas, was sie eigentlich gar nicht waren, und wo sie einfach gesagt haben, wir halten trotzdem daran fest und da kommt noch was. Wie viel mehr ist es für uns als Kinder Gottes, dass wir sagen, Gott hat etwas in uns hineingelegt, das viel mehr ist als das, was wir eigentlich können, als das, was uns vielleicht auch ausmacht, als unsere Talente, als unsere Begabung, da ist so viel mehr, weil er in uns ist. So, wie viel mehr, weißt du, die Welt, die sagt immer, ne, Weihnachten, ne, alles ist möglich, das Wunder von Weihnachten. Und da gibt es Weltliche, die glauben wirklich, dass an Weihnachten alles möglich ist. Und dann denke ich mir manchmal, ne, was ist mit uns? Ne? Ich meine, einmal im Jahr das zu glauben, ist ja wundervoll, aber weißt du, wir können das jeden Tag glauben. Jeden Tag. Heute ist ein Tag, an dem alles möglich ist, weil Jesus mit mir ist. Weißt du, wie wunderbar ist es? Aber wie wunderbar ist es auch, gerade an Weihnachten ein Wunder zu werden. Für Leute, die glauben, dass ein Wunder ist, sei du doch eins für sie. Werde doch du zum Wunder. Weihnachten, das ist so herrlich. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind auserwählt von ihm. Nicht aufgrund das, was wir konnten. Nicht aufgrund das, was wir gut gemacht haben. Nicht aufgrund unserer Funktionen. Sondern aufgrund dessen, dass er uns einfach liebt. Aufgrund von ihm hat er uns auserwählt. Er sagt nicht, ihr habt mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt. Weißt du, wenn du denkst, ja, aber bei meiner Bekehrung habe ich ihn erwählt, lacht der ganze Himmel. Zuvor hat er dich auserwählt. Er ist gestorben am Kreuz, als du ihn noch nicht kanntest. Als du ihn noch nicht kanntest, hat er sein Leben für dich hingegeben und hat gesagt, für diesen. Halleluja. Amen. Das ist so wunderbar. Und weißt du, das gibt uns Freiheit zu verstehen, weißt du, Es kommt nicht drauf an, auf das, was ich kann. Und weißt du, manchmal beten wir so Gebete, aber Herr, willst du mich gebrauchen? Gebrauche mich, benutze mich. Weißt du, ich finde es gut, auf der einen Seite diese Gebete zu beten, aber auf der anderen Seite ist ein gewisser Schwachsinn drin, wenn das Herz da nicht in Ordnung ist. Weil das Problem ist folgendes, wenn du ein Gebrauchsgegenstand bist, bist du so lange gut, solange du es tust. Ich habe einen Schraubenzieher gehabt, den habe ich oft benutzt. War ein guter Schraubenzieher, bis zu dem Zeitpunkt, wo er einfach zu benutzt war. Nein, ist nur die Luft, es tut mir leid. Sag, na, aber, come down. Und was habe ich dann mit diesem Schraubenzieher gemacht? Ich habe ihn weggeschmissen. Ja gut, ich kann das nicht. Aber ich kann einen neuen kaufen. Das kann ich. Aber weißt du, was ich damit sagen will, ist, es gibt Gebrauchsgegenstände, die du irgendwann wegschmeißt. Es gibt in deinem Leben Dinge, wo du gesagt hast, okay, die schmeiße ich weg. Und weißt du, das Ding ist folgendes. Wenn wir diese Mentalität in der Gemeinde haben, ist das brandgefährlich. Weißt du, warum? Was ist, wenn du diese oder jene Aufgabe nicht mehr machen kannst? Was ist dann mit dir? Wer bist du dann? Bist du denn immer noch geachtet in der Gemeinde? Bist du denn immer noch wertvoll in der Gemeinde? Das ist ein wichtiges Thema. Verstehst du? Als ich die Probleme mit der Stimme hatte und gesagt habe und gewusst habe, okay, als Art gesagt habe, okay, jetzt erstmal nicht singen, das war krass für mich, ne? Okay, jetzt darfst du nicht mehr singen. Und ich habe dann aber so gedacht, mein Wunsch war, weißt du, ich habe nicht gebetet, Herr, lass mich wieder auf der Bühne stehen und singen. Ich habe gebetet, Herr, weißt du, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, in meinem Büro ganz allein dich zu preisen. Deswegen will ich meine Stimme wieder haben. Weil ich gewusst habe, das Schönste, was es ist, ist, einfach nur für ihn zu singen. Und weißt du, das war dann so mein Gebet, mein Flehen vor ihm, dass ich gesagt habe, Gott, ich will wieder zu dir rufen. Ich will zu dir schreien. Weißt du, wie das ist, ne? Wenn du betest in deinem Raum und dann, Halleluja! Halleluja. Das ist frustrierend. Wenn der Bibel steht, schreit zum Herrn, ruft zum Herrn, gerne. Ne? Und da habe ich gedacht, oh Mann, weißt du? Und das war so mein Gebet, was Lobpreis betrifft, da ich gesagt habe, Gott, bitte, lass mich da wieder sein. Es war nicht irgendwie, dass ich gesagt habe, oh Mensch, jetzt darf ich da vorne jetzt nicht mehr stehen und oh, wer bin ich jetzt, kann ich nicht mehr singen oder so. Aber weißt du, wäre meine Identität das gewesen, dann hätte ich eine Identitätskrise gehabt. Verstehst du, weil was ist das jetzt schon? Jetzt stehe ich hier unten im Lobpreis und ja toll, was bringt das alles, verstehst du? Aber wenn ich verstehe, ich bin Kind Gottes und ich kann meinen Körper bewegen und hey, Gott liebt mich, auch wenn das momentan nicht so ist, es ist nicht schlimm, es ist völlig okay, aber weißt du, es ist so wichtig für dich und für mich zu wissen, auch wenn ich in der Gemeinde was tue, weißt du, vielleicht sagst du, ich will unbedingt was tun, das ist dann wunderbar, ja, und dann bist du im Putzteam oder im prophetisch begabten Treff oder im Flaggen oder irgendwie, was du machst, das ist wunderbar, aber trotzdem sollte dir eine Wahrheit sehr, sehr offenbar sein, es ist völlig egal, was du machst oder was du nicht machst, du bist kein Gebrauchsgegenstand. Du bist kein Objekt, weil dann ist das Problem folgendes. Wenn du diese Funktion nicht mehr ausfüllst, nehmen wir einfach einen anderen. Verstehst du? Und dann machst du das nicht mehr, sondern machst einen anderen. Dann halt nicht. Auf der einen Seite ist es so, natürlich, weißt du, dass Gott Menschen sucht. So, wenn ich mich nicht zur Verfügung stelle, okay, dann nimmt Gott einen anderen. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass er uns nicht als Objekte sieht. Das heißt, du bist ein Gebrauchsgegenstand für mich. Er hat keine Gebrauchsgegenstände geschaffen. Er hat Menschen geschaffen, die ihn lieben sollen und die er liebt. Stell dir vor, ich gebrauche meine Frau. Es ist wunderbar, eine Frau zu haben. Ich gebrauche sie im Haushalt. Ich benutze sie für meine persönliche Befriedigung. Würde meine Frau da sitzen und sagen, oh, das ist mein Schatz. Wenn sie wüsste, sie ist einfach nur gebraucht von mir, würde sie das glücklich machen? Ich glaube nicht. Aber weißt du, genauso ist das oftmals im christlichen Bereich, dass Leute denken, Herr, gebrauche mich. Das ist auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite hat er was viel Größeres im Sinn, als einfach nur, dass du ein Gebrauchsgegenstand für ihn bist. Ich werde nachher mal erzählen, wen Gott alles gebraucht, um dir verständlich zu geben, dass es nicht unbedingt darum geht, um gebraucht. zu sein. Aber in erster Linie ist es mir erstmal wichtig, dass du verstehst, deine Identität ist so viel mehr als das, was du tust. Deine Identität ist in Christus. Und hier ist das Geheimnis. Wenn wir in Christus sind, fangen wir an, das zu tun, wer wir wirklich sind. Wir sind in Christus, wir sind Kinder Gottes. Und dann fängst du an, als Kind Gottes zu handeln. Und es ist genau andersrum. Weißt du, in der Welt ist das, kommen Leute und sagen, ich kann nicht zum Glauben kommen, weil ich so und so bin. Aber weißt du, so ist es ja gar nicht. Du kommst zu Jesus und du kommst so, wie du bist. Gott sagt nicht, pass auf, bevor du zu mir kommst, müssen sich grundlegend ein paar Dinge ändern. Er nimmt dich genau so, wie du bist. Und dann erfährst du seine Liebe, dann passiert etwas in deinem Inneren und dann fängt es an herauszusprudeln. Und das ist gar nicht anstrengend. Weil wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Aber wir versuchen es genau andersrum. Wir versuchen, kennst du das religiöses Geprassel, ekelhaft. Aber wenn der Herr in deinem Herzen ist und das rauskommt, ist es angenehm und wohltuend. Aber es ist einfach, was von innen kommt. Gott, Jesus hat gesagt, das war das Problem mit den Pharisäern, sie haben das von außen alles getan. Und Jesus sagte dann, ihr seid übertünchte Gräber. Ihr habt einfach einen feinen Anstrich, aber innen drin ist tot. Aber weißt du, wenn das Herz voll ist, dann geht es über. Dann kommt Kraft, dann kommt Salbung, all das, was ist, weißt du, und das ist nicht eine anstrengende Sache. Jesus hat nicht gesagt, ach, jetzt möchte ich wieder das Wort Gottes verkündigen. Ist das anstrengend? Er war voll, weißt du, er war mit dem Herrn verbunden, mit seinem Vater verbunden und er tat, was er gesehen hat, was der Vater getan hat. Aus diesem heraus lebte er und tat es einfach. Und es ist so wunderbar, wenn wir verstehen als Gemeinde, jeder einzelne von uns, egal was er tut oder nicht tut, du bist kein Objekt. Weil ansonsten wirst du immer das Problem haben, du kommst in die Gemeinde und sagst vielleicht, okay, ich kann gut singen, also was bedeutet das? Ich bin Sänger. Weißt du? Oder, also ich kann gut dies und das, also was bedeutet das? In der Gemeinde ist mein Platz da. Und dann fängst du an, in der Gemeinde zu kämpfen um deine Position. Weil deine Funktion ja das ist, kämpfst du um die Position. Und das ist nie der Weg Gottes. Gott setzt ein und Gott setzt ab. Weißt du, Gott ist da drin und Gott bestimmt den Weg. Und wir müssen verstehen, manche können vielleicht das eine gut oder das andere besser. Ich habe einen Menschen getroffen und der war so gesalbt im Lobpreis. So gesalbt. Angefangen hat zu spielen, wow, der absolute Hammer. Aber er hat das verachtet und hat gesagt, weißt du, ich will lieber eine Gemeinde übernehmen und das kann ruhig ein anderer machen, will ich gar nicht mehr machen. Und dann hat die Person das abgegeben und hat angefangen, das zu tun. Und was ist passiert? Zerstörung. Zerstörung. Und weißt du, das ist der Punkt, wenn wir verstehen, ich bin einfach, und einfach ist lustig, ich bin ein Kind Gottes. Das ist meine Identität. Der ganze Druck fällt einfach ab. Und du kannst einfach ein Kind Gottes sein. Und das macht dich letztendlich auch aus. Und weißt du, dieses, wie soll ich sagen, das Problem ist, wenn wir so dieses Denken haben, was ich tue, und dann will ich ja gesehen werden, dann fühle ich mich dann auf einmal auch gut. Ich mache was, und Leute sehen, was ich gemacht habe, und ich fühle mich gut, weil ich dann Anerkennung bekomme. Das geht ja immer weiter, das hört ja nicht auf. Das geht ja immer weiter. Jetzt bin ich auf einmal angewiesen auf die Anerkennung der Leute, die sagen, ja, aber das hast du wirklich fein gemacht. Wow, ah, Dankeschön, ich weiß. Aber alle Ehre dem Herrn, wollen wir nicht vergessen, ja. Ne? Verstehst du, was ich meine? Und das ist wie so, und wir glauben es aber wirklich alle Ehre dem Herrn. Keiner von uns würde sagen, nein, ich will alle Ehre für mich. Nein, das würden wir natürlich nicht sagen. Und das glauben wir auch nicht. Und wir können so ein übertünchtes Leben führen, dass wir es noch nicht mal mitkriegen. Aber verstehst du, wir lechzen nach Anerkennung auf einmal und denken, ja, irgendwas muss ich doch machen. Und guck mal, was ich jetzt mache in meinem Leben. Jetzt mache ich das. Siehst du, was ich mache? Ich diene auch dem Herrn. Wie armselig ist das eigentlich, wenn wir das so betrachten? Und auf einmal kommen wir in ein falsches Verhaltensmuster rein, weil auf einmal wollen wir die Zeichen und Wunder erleben, nicht um Gottes Willen, sondern um unseren Willen. Damit die Leute mal sehen, was passiert. Natürlich würden wir das nie so sehen selber, weil das Problem ist mit unserem Herzen, Gott muss unser Herz offenbaren, dass wir unser Herz sehen. Das ist so blöd, ich sag's euch. Ne? Als ich angefangen habe zu predigen, schon eine Weile her, das ist meine erste Predigt, habe ich vor vor über 18 Jahren gehalten. Und dann habe ich wirklich gedacht, so, weißt du, bei mir ist alles so okay. Klar. Und ne? Und dann hat mich der Pastor damals so gesagt, ich will dich anlernen und so weiter. Und dann hat er mich auf seine Gemeinde losgelassen. Und weißt du, ich habe zu der Zeit gesagt, es ist alles gut. Ne? So nachher am Ende Aufruf gemacht, alle waren vorne auf dem Boden geheult, Kraftwirkung habe ich gesehen, preis dem Herrn. Aber weißt du, was die Wahrheit ist? So 6 oder 7 Jahre später habe ich bei diesem Pastor angerufen und habe Buße getan für das, was ich dort gemacht habe. Der Pastor hat gesagt, das war doch wunderbar, was du gemacht hast, was du gepredigt hast und was weiß ich. Und ich sage, ja, mag sein, aber meine Herzenshaltung war richtig übel. Die war total hochmütig und überhaupt nicht gut und ich möchte dich um Vergebung bitten für das, was ich da gemacht habe. Weißt du, hättest du mir das 6, 7 Jahre zuvor vor diesem Zeitpunkt gesagt, hätte ich dir gesagt, nein, auf keinen Fall. Und weißt du, das ist oftmals die Motivation unseres Herzens. Gott legt sie auf oder tut sie auf durch Umstände, durch Dinge und dann sehen wir, was es wirklich ist. Wir haben Leute verloren durch den Kaffeedienst. Es waren Leute, die haben sich sehr wichtig gefühlt, weil sie den Kaffeedienst hatten. Und denen war das sehr wichtig, den Kaffeedienst. Weil jeder, der dann rauskam, hat gesehen, wir haben den Kaffee gemacht. Verstehst du? So, und als das auf einmal, da hat jemand anders, mag ich mich erinnern, jemand anders hat mal den Kaffee gekocht, da war ja was los. Das ist meine Aufgabe, verstehst du? Die Identität, der beste Kaffeekocher der Welt zu sein. Was für eine Last! Und weißt du, so lächerliche Dinge können passieren. Ich habe eine Story gehört, das Opfer wurde am Ende immer eingesammelt. Und dann hat man von vorne irgendwie gesagt, ein Bruder, glaube ich, war krank gewesen, der es immer gemacht hat. Und an diesem Sonntag war er wieder da gewesen, wurde übersehen, keine Ahnung, wie auch immer. Dann hat der Pastor vorne gesagt, okay, Schwester XY, keine Ahnung, oder Bruder, was auch immer das war, bitte tu das Opferkörbchen rundgehen lassen. Und dann war dieser Bruder, der eigentlich dafür zuständig war, der ist fast vom Glauben abgefallen. Er sagt, das ist meine Aufgabe und jetzt wurde ich bloßgestellt vor der ganzen Gemeinde. Auf einmal kam jemand anders dran. Überleg dir mal, ich meine diese wichtige, hochwichtige Aufgabe, das Opferkörbchen rundgehen zu lassen. Ich meine, da kann man verstehen, dass man da keinen Spaß versteht. Wenn wir das so betrachten, denken wir, wie lächerlich. Aber da siehst du das menschliche Herz. Da siehst du, wie verrückt wir eigentlich sind, ne? Und das krasseste Wunder für mich ist, dass wir als bunter Haufen zusammen Gemeinde bauen. Dass das klappt, bezeugt, es muss einen Gott geben. Verstehst du, weil eigentlich, ne, wo ist das möglich, dass Leute aus allen verschiedenen Hintergründen zusammenkommen und einem dienen? Verstehst du, weil eigentlich, ne, es gibt ja immer die Gruppierungen, die sind so, also sind die da, die sind so, also sind die da. Aber bei dem Volk Gottes ist es anders. Warum? Weil wir Kinder Gottes sind. Und da geht es nicht aufgrund, was tue ich oder was tue ich nicht, sondern ich bin Kind Gottes und ich gehöre zu dieser Familie dazu. Feierabend. Und das ist was Wunderbares. Und nicht, weißt du, weil du das machst oder dies, das machst, bist du noch höher angesehen und bist du noch besser und bist du wahrscheinlich noch höher im Himmel angesehen oder was weiß ich. Darum, diese ganzen Machtkämpfe in der Gemeinde, die sind absoluter Quatsch und Käse. Danke. Weil das bringt uns einfach nur dazu, Geschwister über den Haufen zu rennen. Weil ich möchte geachtet werden. Verstehst du, das kann im Zeugnis geben schon anfangen. Ich möchte nicht von heute reden, ne, aber von mir. So damals, so bin ich zum Herrn gekommen und da hatte ich dann klasse Zeugnisse gehabt, wo ich gesehen habe, ah, das haben die nicht. Ah, und dann war immer bei einer Jugendveranstaltung Zeugnisrunde und dann habe ich natürlich gesagt, okay, was war das beste Zeugnis in dieser Woche? Ah, ja, genau. Am Anfang war das nicht so. Am Anfang, wir hatten ein Zeugnis, oh, ich habe ein Zeugnis, bin ich nach vorne gegangen, auf einmal haben die Leute geklatscht. Gejubelt. Ich dachte, oi, oi, oi. Hat noch niemand geklatscht, wenn ich gesprochen habe. Hab ich gedacht, das ist gut. Fühlt sich gut an. Das nächste Mal habe ich mich gefreut. Wann ist wieder Zeugnis runter? Aber ich habe mich nicht gefreut darauf, um wieder Zeugnis geben zu können, weil dem Herrn die Ehre gibt, sondern ich habe mich gefreut, Zeugnis zu geben, weil dann die wieder sehen, was ich erlebt habe. Aber das geht alles so unterschwellig, dass es nicht mitgeht. Weiß jemand, von was ich rede? Okay, danke. So. Und da habe ich mich drauf gefreut und dann passierte Folgendes, kam ich wieder nach vorne und dann haben die Leute gesagt, oh, der Stefan, das wird gut, der Stefan, das wird gut, habe ich das gehört. Und ja, klar wird das gut, das denkst du. Ne? Aber natürlich alle Ehre dem Herrn. Weißt du, das ist alles, das geht so ab in Gedanken und dann habe ich wieder Zeugnis gegeben und wow und schön und dies, ja genau. Und weißt du, das ist mir was aufgefallen, ne? Du kannst deine Zeugnisse auch ausschmücken. Verstehst du, so ein bisschen dramatischer machen. Man muss ja nicht lügen, aber einfach so ein bisschen mehr, weißt du? Interessanter machen. Weißt du, und dann fängst du an, Gedankengänge und dies und das, und du merkst es selber gar nicht. Weißt du, aber das ist dieser Drang, wenn wir ihn haben, aber ich will auch gesehen werden. Ich will auch, dass die Leute merken, ich mache doch was Gutes für Gott. Und weißt du, ich weiß nicht, aber ich möchte das eigentlich nicht bei uns hier haben, dass wir so ein Denken haben. Sondern ich möchte, dass du weißt, du bist ein Priester. Und wenn du da bist, ist die Atmosphäre anders. Weißt du, wenn wir hier vorne stehen im Lobpreis, dann geht es nicht darum, wie gut singt der oder die. Sondern wichtig ist, dass du deine Stimme erhebst, weil das geistliche Schlachtopfer nicht das geistliche Schlachtopfer ist, wenn du nicht mitmachst. Und es kommt auf dich drauf an, weil jetzt geht es darum, dem Herrn Ehre zu geben, aufzustehen. Wenn du die Hände klatscht, bist du das Instrument, das der Himmel feiert. Es ist so wichtig, nicht falsch verstehen diese Aussage eben, aber weißt du, es ist so wichtig, unsere Herzenshaltung zu überprüfen und zu sagen, ich bin ein Teil von dem, was hier abgeht. Und es geht nicht darum, weißt du, einfach zu kommen und zu sagen, ja gut, was kann ich schon machen, sondern zu verstehen, ich bin ein wichtiger Teil. Warum? Weil ich ein Priester bin. Nicht aufgrund, was, ob du jetzt ein tolles Zeugnis erlebt hast die Woche, ob du was Tolles gemacht hast diese Woche. Es ist einfach nur der Punkt, das ist deine Identität, das ist die Wahrheit, du bist ein Priester. Fertig. Weißt du, damals wurden die Lose geworfen auf die Priesterschaft und dann durften sie opfern gehen. Ja, aber was ist, wenn das Los den einen nicht getroffen hat, dann wieder nicht getroffen hat, wieder nicht getroffen, war der dann kein Priester mehr? Ja, guck mal, du machst ja gar nicht so den Priesterdienst wie andere, die das Los ständig trifft, ne? Bist du kein Priester mehr. Verstehst du? Und das ist ein Druck, den Satan immer wieder auf uns legt, dass wir uns letztendlich wertlos fühlen. Dann sondert er uns aus oder ab in einer falschen Weise und wir denken, die anderen sind sowieso alle besser wie wir. Und dann kommt der Gedankengang, ja, für was soll ich das überhaupt noch machen? Ich bin hier nicht angesehen. Und dann kommen satanische Gedankengänge, die dich einfach nur wegziehen vom Herrn. Und das ist nicht, was ich glaube, was wichtig ist oder was der Kern einer Gemeinde sein sollte. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, jeder Einzelne ist enorm wichtig. Enorm. Weißt du, und das ist so wunderbar, wenn wir verstehen, weißt du, ich bin ein Kind des Herrn. Weißt du, guck mal, wie es im Himmel sein wird. Da werden Massen sein. Und wir werden zusammen anbeten. Meinst du, die ganze Masse wird sagen, aber ich will auch mal vorne stehen. Ich find's gemein, weil ich will auch mal da jetzt so. Verstehst du diese Herzenshaltung, wo es einfach darum geht, wir beten an. Und es ist völlig egal, es geht einfach nur um ihn. Einfach nur um Jesus. Jesus hat gesagt, als die Jünger, die hatten auch diese Streitereien, das ist ja nichts Unbekanntes. Die Jünger hatten diese Streitereien, das ist ja nicht so, dass wir denken, nee, also bei uns gibt's das nicht, also wir sind alle grundsätzlich sehr demütig und trachten danach nicht. Bei den Jüngern gab's das auch. So, und die hatten eine Frage, die ihnen so aufstieg, war eine sehr interessante Frage, sehr tiefgründig und theologisch wirklich wertvoll in dieser Zeit für die Jünger. Wer ist der Größte? Lass uns darüber reden. Verstehst du? Stell dir mal vor. Also pass auf, liebe Geschwister, im Anschluss des Gottesdienstes machen wir eine Gemeindestunde, weil es ist wirklich wichtig, wir müssen unbedingt eine Frage klären. Ne? So. Und dann treffen wir uns nach der Gemeindestunde und dann stehen wir vorne und sagen, also wir müssen unbedingt mal schließen, wir geben gleich die Stimmzettel ab. Wir wollen mal abstimmen, wer der Größte eigentlich unter uns ist. Also nicht, dass das jetzt jemand von uns unbedingt so wollen würde, aber einfach nur, dass wir es wissen. Falls mal jemand fragt. Verstehst du? Und dann würden wir anfangen, nur am Anfang würden wir, nein, also ich nicht. Ne? Und dann wird vielleicht einer so aufstehen und sagen, aber also ich mache schon sehr viel hier. Ne? Und wir sitzen hier, Moment mal. Also wenn es jetzt so losgeht, dann möchte ich aber auch mal sagen, was ich mache. Nicht, dass ich mich an der Diskussion beteilige. Aber! Weißt du? Es wird so schnell gehen, Dinge, ne, die vielleicht ein bisschen anders, frommer, so eine Frage, und wir wären mit dabei und wir merken gar nicht, was passiert eigentlich? Wie, Moment, worum geht es eigentlich? Weißt du, guck mal das Volk an. Gott hat so gesagt, ne, betet keinen anderen an, keinen anderen Götzen. Okay, keinen anderen, nein, 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 nein. Okay, machen wir ein Kalb. Okay, weil, ne, so, ne, und du denkst, Moment mal, guck mal, was ist passiert, weißt du? Oder Jesus den Jüngern, pass auf, ne, ich werde mein Leben geben, weißt du? Sie werden den Sohn des Menschen kreuzigen. Aha, aha, okay, ja, gut, okay, aha, gut. Ne, auf einmal ist Jesus gefangen. Was passiert hier? Er ist gekreuzigt, tot, alles vorbei. Jesus kommt dann wieder und sagt, hab ich nicht gesagt? Ja. Verstehst du? Und wir denken aber wir, bei uns ist das anders. Weil wir haben es erkannt. Verstehst du? Es ist Wer glaubt, erkannt zu haben, der weiß nicht, wie er erkennen soll. Ne? Also wir denken aber manchmal, jetzt wissen wir. Weißt du, wir wissen gar nicht, wie unser Herz so ist. Und ich erschrecke mich manches Mal darüber. Wenn der Herr so wieder was zeigt und ich denke, nein. Denk bitte nicht. Jetzt musst du darüber Buße tun. Als im Untergrund war, hat es mir besser gefallen. Weißt du, jetzt kommt's hoch. Weißt du, und der Herr ist dann so dran aber. Und das ist aber gut, weil es geht ja um ihn. Wenn wir sagen, es geht um ihn, dann fängt es an, um ihn zu gehen. Wir denken, eieiei. So, aber weißt du, letztendlich, das ist das, was ihm wichtig ist. Unser Herz. Dass wir mehr in seine Gegenwart kommen. Mehr in ihn hineinkommen. Weißt du, ich liebe eine Verheißung dieser Gemeinde. Das ist die Verheißung, dass die Gegenwart Gottes einfach hier sein soll. Und was bedeutet das? Es bedeutet, weißt du, was hier drüben steht? Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Wenn wir diese Verheißung allein verstehen würden, würden viele Kämpfe abfallen. Ich sage nicht, dass wir jetzt irgendwelche Kämpfe haben. Ich habe einfach was auf dem Herzen zu predigen, dass ich predige. Es trifft wahrscheinlich den einen oder anderen. Aber ich sage das nicht, weil jetzt eine Situation war und aufgrund dessen predige ich. Überhaupt nicht, okay? Falls du dich das fragst. Es ist wegen dir. So, ne? Und stell mal vor, diese Verheißung, allein nur diese, wir würden die verstehen. Dann würdest du verstehen, wie wichtig es ist, eine Stelle der Anbetung hier zu haben. Und du würdest auf einmal verstehen, hey, das ist enorm wichtig, dass ich hier bin. Das ist enorm wichtig. Und du wirst nicht auf die kommen, aber ob mich die Leute gut auch singen hören? Denkst, hey, diese Wiederholungen, die wir gemacht haben, weißt du, wo wir den Herrn gepriesen haben, keiner ist wie du. Hast du die Kraft gespürt, die zugenommen hat? Weißt du, im Himmel, warum die immer wieder dasselbe singen? Heilig, heilig ist der Herr und immer wieder in die Ewigkeit und wir sehen das immer wieder. Das hat Kraft. So, jetzt kannst du dir vorstellen, die Ewigkeit, die das singen, die Kraft und mehr, denkst, das geht ja gar nicht mehr, eine Steigerung. Aber, weißt du, Gottes Größe ist unerforschlich, das ist nicht irgendwann, und dann haben wir es. Es geht immer weiter, da ist so viel mehr. So, wenn wir verstehen, okay, wir kommen zusammen, und es ist so enorm wichtig, wenn ich meine Hände hebe, hat das Auswirkungen. Die Bibel sagt, ich will, dass ihr heilige Hände an jedem Ort hochhebt. Warum? Weil das Auswirkungen hat. Wenn ich jetzt verstehe, Mose war ein Mann, und ihm seine Hände hat er gehoben, und das war der Sieg. Wenn ich jetzt verstehe, pass mal auf, eigentlich, warum soll ich die Hände heben? Ist denn genug im Gottesdienst, die Hände heben? Da hast du etwas nicht verstanden, was Priesterschaft ist und was dein Teil ist. Aber wenn du verstanden hast, was deine Aufgabe ist und verstehst, wenn ich meine Hände hebe, macht das einen Unterschied und es hilft vielleicht, den Sieg zu bringen für meinen Bruder oder für meine Schwester, jetzt gerade heute Morgen in diesem Gottesdienst, werde ich meine Hände heben. Und du verstehst, das, was ich mache, ist kostbar. Verstehst du, das sind Dinge, wenn wir die uns reinrufen, wenn wir verstehen, hey, das ist total wichtig, das ist nicht irgendwie, ja, dann kann das ja ein anderer machen, wenn ich es nicht mache. Du bist kein Objekt, das austauschbar ist. Sondern deine Hände sind enorm wichtig. Und deine Hände können über Sieg und Niederlage entscheiden. Das ist enorm wichtig. Und dann verstehen wir, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Was sind wir der Welt schuldig, den Herrn zu repräsentieren? Jetzt stell dir mal vor, diese Verheißung, die Gott uns gegeben hat, wenn seine Gegenwart kommt, Quellen sprudeln auf, es läuft runter in die Stadt. Wenn wir jetzt verstehen, das wird eine Anbetungsstätte werden, wo wir anfangen anzubeten. Und du denkst vielleicht, aber was bringt das der Welt, wenn wir hier anbeten? Als Paulus im Gefängnis war und Silas und angebetet haben, wurden die Gefangenen frei. Und die waren nicht in ihrer Zelle. Nicht nur in ihrer Zelle wurde frei. Anbetung und Lobpreis hat so viel mehr Auswirkungen, als wir verstehen. Und wenn wir verstehen, wir sind dafür zuständig, Gefangene im Geist freizusetzen, und es macht sogar noch Spaß. Weißt du, das ist so herrlich und gewaltig. Aber wenn du denkst, ja, was ist hier nur Lobpreis? Herzliches Beileid. Komm rüber auf die andere Seite, um zu verstehen, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, wie der Psalmist das sagt. Jetzt stell dir vor, Gott wohnt im Lobpreis. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Das ist so wunderbar, das ist so herrlich. Oh, das sind so viele gute Punkte. Und weißt du, wenn du einzig allein darauf spezialisiert bist und sagst, oh Herr, willst du mich gebrauchen, kannst du mich gebrauchen? Ich lese jetzt ein paar Bibelstellen vor, die dir die Augen öffnen werden. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt wird auf der ganzen Erde. Preis dem Herrn, ne? Der Pharao in Ägypten ist doch super, oder? Den hat der Herr erweckt. Warum? Um seinen Namen groß zu machen. Prächtig, oder? Würden wir alle sagen, ich will auch so werden wie der Pharao, oder? Nein, das glaube ich nicht, würden wir nicht sagen. Aber was für eine krasse Stelle. Gott hat den Pharao erweckt. Er hat ihn benutzt und gebraucht, um seinen Namen groß zu machen. Was hat der Pharao gemacht? Was war seine Aufgabe eigentlich? Weißt du es noch? Er hat das Leben des Volkes schwer gemacht. Er hat immer Nein gesagt. Würdest du sagen, aber komisch, wenn Gott ihn erweckt hatte, müsste er nicht immer Ja sagen? Er hat Nein gesagt. Immer Nein. Esra ist interessant, ne? Esra, ich schlag nicht auf, ich sag, Esra ab Vers 1 bis 3, da steht, dass der Herr den Geist des Kyrios erweckte und dann ließ dieser König einen Befehl los und er sagte, ich will, dass diesem Gott, ne, der Gott der Juden, ne, sozusagen, dass ihm wieder gebaut wird, ein Tempel. Und da war ein weltlicher König, der dafür sorgte, ne, da war die babylonische Gefangenschaft und so weiter, dass das Volk unter Esra zurückkehren konnte, ein Teil, um den Tempel wieder aufzubauen. Gott gebrauchte einen weltlichen König, damit sein Tempel wieder gebaut wurde. Enorm. Wirklich, wirklich, wirklich enorm. Und beste Stelle überhaupt, die ich heute Morgen mitgebracht habe. 4. Mose 22, da wirst du sehen, da wird einer gebraucht. Da gibt es so Hoffnung für uns. Total. 4. Mose 22, Vers 28, da öffnet der Herr den Mund der Eselin. Und sie sagte zu Bileam, was habe ich dir getan? Ja, dass du mich schon so dreimal geschlagen hast. Ja. Bileam sagte zu der Eselin, was? Ne? Auf einmal unterhielt er sich mit dem Esel. Was hat Gott gemacht? Gott hat einen Esel gebraucht. Und jetzt fragst du dich immer noch, kann Gott mich gebrauchen? Merkst du, wie seltsamer diese Frage wird? Wenn wir sehen, Gott gebrauchte den Pharao, Gott gebraucht den König, der weltlich ist, und Gott gebraucht sogar einen Esel, und jetzt fragst du dich, ja, und kann Gott mich da auch gebrauchen? Naja, sagen wir mal so, bist du mehr wert als ein Esel? Sag mal, ja, nein. Mäh, kannst du sagen, wir sind Schafe. Es ist nicht so bewiesen, dass Schafe wirklich klüger sind, aber wie auch immer. Aber weißt du, das ist nicht die Frage. Aber so viele Leute fragen sich das. Oh Herr, kannst du mich gebrauchen? Es geht nicht darum, ob der Herr dich gebrauchen kann oder nicht. Er kann alles gebrauchen. Der Herr, wie wir im Zeugnis gehört haben, hat den weltlichen Busfahrer gebraucht. Der Herr hat bei mir schon mal tief okkulte Leute gebraucht. Wo ich angefangen habe zu überlegen, oh, ich muss umkehren. Weißt du, wenn wir auf Abwägen sind, weißt du, was der Herr alles gebrauchen kann? Ich sag's dir, alles. Und du wirst dich wundern. Ich habe einen Menschen erlebt, auf dem kam der Geist des Herrn, einfach so. An einem Tag. Geist des Herrn kam und er kam, wir waren so abgespaced. Wir waren in einer Runde gewesen und dann kam da auf einmal einer rein. Und er hat gesagt, der Herr spricht zu euch. Und hat er dann Sachen abgelassen und wir haben Buße getan, wir haben geweint, wir waren fertig. Am nächsten Tag sahen wir diesen wieder und wir gingen zu ihm hin und sagten, boah, was du gestern gesagt hast. Und er so, was habe ich eigentlich gesagt? Und er war völlig am Ende, der war kaputt. Wir mussten ihn aufrichten, für ihn beten. Aber gestern, ich weiß nicht, was gewesen ist. Aber uns hat es zur Umkehr gebracht. Aber verstehst du, wenn Gott will, dass du was hörst und du liebst ihn und folgst ihm nach, der wird alles gebrauchen, um dir ganz klar zu sagen, was du hören sollst. Das ist unser Gott. So, aber verstehst du, es ist nicht die Frage, wenn du hier sitzt, oh Herr, kannst du mich gebrauchen? Hör auf mit deinem Selbstmitleid. Echt. Und werd erwachsen. Darf ich das mal in aller Liebe sagen? Das ist keine Frage, ob er dich gebraucht. Natürlich! Natürlich! Aber weißt du, den Herrn geht es nicht darum, uns zu benutzen wie Objekte. Wie etwas, wir benutzen das und wenn es nicht mehr geht, schmeißt er weg. So ist nicht unser Gott. Es fließt bei uns, das ist Gebrauch Gottes, es fließt über. Das ist der Gebrauch. So, was bedeutet das? Er wird zuerst dich füllen. Er wird dich nicht in einen Dienst schicken, wo du auf dem Zahnfleisch kriechst und allen möglichen Leuten dienst, bis du am Ende bist und nicht mehr kannst. Sondern Dienst sieht aus, er füllt dich und, ui. Wow. Ich sollte es beim anderen machen. Und bis es überfließt. Und dann merkst du auf einmal, ich diene. Ups. Und weißt du, das macht viel mehr Spaß. Und das ist das, weißt du, guck mal, Matthäus 7, wir haben es mal erwähnt, ne? Ich glaube vor ein paar Sonntagen. Viele werden an jenen Tagen zu mir sagen, ja, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben, durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Weißt du, da zählt Gott auf alles, was wichtig ist. Er hat gesagt zu seinen Jüngern, treibt Dämonen aus, heilt Aussätzige, heilt Kranke, Lepra, bringt das Reich Gottes, hat er als Auftrag gegeben. Stimmt's? Und jetzt auf einmal sagt Jesus zu den Jüngern, an jenem Tag werden Leute kommen und die werden genau das gemacht haben, was ich eigentlich gesagt habe, was ihr tun sollt. Und dann werde aber ich sagen, ich kenne die gar nicht. Das ist eigentlich so ein, wir würden sagen, so ein Paradox, oder? Weil dann sagen wir, ja, aber die haben doch getan, was du gesagt hast. Verstehst du? Und hier ist aber dann was Wichtiges. Ich werde sagen, ich habe euch niemals gekannt. Und dann sagt er, war ich von mir Übeltäter. Okay, was haben die denn Übles getan? Können wir nochmal lesen. Durch seinen Namen geweissagt, durch seinen Namen Dämonen ausgetrieben und in seinem Namen viele Wunderwerke getan. Ja, aber das sind doch keine üble Taten, oder? Okay, was ist denn der Übeltäter? Den finden wir in Vers 23 in der Mitte. Ich habe euch nicht gekannt. Das bedeutet, worum ging es? Es ging darum, ihn kennenzulernen. Gott geht es doch nicht darum, er hat doch keine Rankinglist im Himmel, wo er dann guckt, und wer ist der Topscorer heute? Wer hat die meisten Wunder getan auf Erden heute? Und dann kommt die Liste. Und dann siehst du irgendwann Mitarbeiter des Monats im Himmel wieder stehen. Ne, Mitarbeiter des Jahres und so weiter. Weißt du, so ist Gott doch nicht. Weißt du, Gott geht es darum, dass er dich kennen darf und vielmehr, dass du ihn kennenlernst. Ich meine, am Ende kommt es drauf an. Ne? Die Leute sagen, wir haben dich gekannt. Ne? Aber Gott sagt, das Problem ist, ich kenne euch nicht, deswegen kommt ihr hier nicht rein. Es ist wichtig, dass Gott uns kennt. Aber wann kennt Gott uns? Wenn wir ihn kennenlernen. Und weißt du, das ist das, was unsere höchste Berufung ist. Wir dürfen ihn kennenlernen. Und weißt du, wenn du jetzt in die Gemeinde kommst oder irgendwo hin und Leute sagen, was machst du? Kannst du etwas sagen? Ich lerne Gott kennen. Nur das? Freund, ich lade dich gerne zu mir nach Hause ein und wir können diesen Punkt vertiefen. Verstehst du? Das ist so wichtig. Guck mal, Jesus sagt, das sind Leute, die haben all das getan, aber in Wirklichkeit ist es mir wichtig, dass ich sie kenne. So, weißt du, also das bedeutet eigentlich, wir können noch nicht mal damit punkten. Verstehst du, wenn du jetzt kommst, sagst, ja, ich habe einen Toten gestern aufgeweckt. Ja, und? Ja, aber das ist doch wertvoll. Die Jünger kamen nach so einem Kreuzzug. Die haben die Kranken geheilt, Dämonen ausgetrieben und noch kommen sie zu Jesus und berichten. Und was sagt Jesus? Freut euch nicht. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. Jesus holte die auf die Erde. Er sagte nicht, ja, das habt ihr klasse gemacht. Na, wie viel Tote hast du aber weg? Petrus, oh Petrus! Aha! Und du, ihr! Yeah! So, sondern er hat einfach nur gesagt, hey, time out. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass eure Namen... Verstehst du das? Und wir haben aber so ein Ranking manchmal. Was hat der erlebt? Was macht der? Was macht die? Und dann haben wir so eine Rankingliste und der ist wertvoll und der ist wertvoll. Das ist alles Käse. Es wird sowieso in die Tonne gekloppt. Weil Gott geht es am Ende darum, kenne ich dich? Und nicht, aber hast du vergessen? In der Gemeinde war ich gefeiert, das da. Jede Woche habe ich so Zeugnis gegeben und Tote auferweckt und alles. Das muss doch irgendwie angekommen sein. Und dann kommt diese simple Frage, wo du denkst, wie kann das sein? Kenne ich dich oder nicht? Und du denkst, aber Moment mal, ich habe doch alles Mögliche für ihn getan. Das muss doch irgendwie zählen. Und da siehst du schon dieses falsche Denken. Wenn ich was tue, dann zählt das was. Weißt du, es ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir haben in der Jüngerschaft, war das cool die Woche, hat Philipp gesagt, na, eigentlich kenne ich ihn überhaupt nicht, hast du es so gesagt, Jana, glaube ich. Ja, eigentlich kennen wir Gott gar nicht so, ne, aber. Bitte? Ja. Und ich habe auch echt so die Woche so drüber nachgedacht, über genau diesen gleichen Punkt. Und habe auch so gedacht, weißt du, Gott, ich möchte dich mehr kennenlernen. Ich möchte dein Herz kennenlernen. Weil weißt du, ich weiß nicht, ne? Aber dann guck dir mal den Petrus an. Der Petrus ging auf der Straße und die Sonne schien günstig. Und da war einfach der Schatten da. Und die haben die Kranken rausgelegt und er ist einfach nur vorbeigegangen. Einfach, weil die Sonne günstig schien. Und dann kam einfach die einfach so. Aber weißt du, dieser Petrus hatte eine enge Beziehung zum Herrn. Und weißt du, ich möchte das überhaupt nicht ausspielen. Darum geht es mir nicht. Manche spielen das, versuchen das auszuspielen. Zeichen und Wunder versus Begegnung mit Gott oder Beziehung mit Gott. Das ist überhaupt gar nicht auszuspielen. Und wir sagen nicht, das ist besser als dies, dies ist wichtiger als das oder was weiß ich. Darum geht es gar nicht, weil Gott gesagt hat, diese Zeichen aber werden folgen, die denen glauben. Wir können nicht sagen, das ist minderwertig oder nicht gut oder was weiß ich, überhaupt nicht. Aber weißt du, worum es geht, ist, ihn kennenzulernen, weil im Endeffekt ist das, was zählt. Aber wenn wir ihn kennenlernen, werden Zeichen und Wunder ein Nebenprodukt sein in unserem Leben, das sowieso zustande kommt. Und weißt du, es ist nicht verkehrt, nach Zeichen und Wunder Ausschau zu halten und zu gucken und danach zu trachten und so, dagegen will ich überhaupt nicht reden. Aber dieser Punkt, ist, der mir heute wichtig ist, ist einfach zu verstehen, du sieh dich nicht einfach nur als ein Gebrauchsgegenstand. Ich weiß, ich habe auch diese Gebete manchmal, Herr, gebrauch mich, benutz mich, darfst machen mit mir, was du willst. Verstehst du? So hingebungsvolle Gebete, okay, weißt du, ich will auch nicht dagegen reden. Aber dieser Punkt ist einfach wichtig. Wir sind nicht von Gott gesehen als Objekte. Verstehst du, wir sind nicht für ihn die Gebrauchsgegenstände. Wir sind nicht einfach nur so, wenn er sagt, der Krug gefällt mir überhaupt nicht, zerschmettern und da hole ich einfach neues Material. Sondern er nimmt uns liebevoll. Manchmal muss da eine Ecke mal abgeschlagen werden, aber er formt uns und er bleibt dran. Weißt du, und das Werk, das er angefangen hat, wird vollenden und er bricht nicht ab. Weißt du, und das ist so wie, wir sind keine Gebrauchsgegenstände und deswegen sollten wir uns auch nicht so sehen. Weißt du, auch in der Gemeinde, wenn neue Leute hinzukommen, dann denk nicht, ja, guck mal, was ich habe, was haben die? Kinder Gottes, weißt du, das ist das höchste Privileg, das wir haben können. Ich bin ein Kind des Herrn. Weißt du, nenn mir eine höhere Berufung. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der gerettet wird, weißt du, wir haben Anspruch jetzt darauf, ein Kind Gottes zu sein. Das ist die wunderbare Nachricht, die wunderbare Botschaft, weißt du? Und so interessant, dann sind wir Kinder Gottes und dann kloppen wir uns, wer hat den ersten Platz? Und weißt du, wenn du damit zu kämpfen hast, ich denke eher nicht, dass wir diesen, ich weiß es nicht, wenn unsere Herzen offenbart, vielleicht sieht es anders aus, aber ich denke nicht, dass wir diesen Kampf zu haben, ne, wer ist so unbedingt vielleicht, ne, und wer kann dies haben, wer ist das, aber ich denke oftmals, dass so dieses, dass dein Wertgefühl, weißt du, dass das so ein größerer Kampf ist, bin ich wertvoll, kann der Herr mich gebrauchen, will er das, weißt du, dies ist, glaube ich, oft ein größerer Kampf bei den Geschwistern, weißt du, und deswegen ist es mir wichtig zu verstehen, Lern ihn einfach kennen. Weißt du, hör dich auf, mit anderen zu bemessen, wie der ist oder wie die ist, weil du bist sowieso einzigartig. Amen. Das ist völlig sinnlos, was du machst. Wenn du denkst, oh, kann ich so werden wie er, wirst du sowieso nicht. Weil du einzigartig bist. Weißt du? Und außerdem wäre es falsch. Nenn mir den größten Gottesmann jetzt, ne, wo du denkst, das ist so der Größte, ich will so werden wie er. Das darfst du nicht mal denken. Warum? Was ist, wenn Gott Größeres vorhat? Du limitierst das ja. Verstehst du? Aber weil dein Wertgefühl im Keller ist, denkst du, das wäre schon das Größte. Aber wenn wir verstehen, ich bin ein Kind Gottes. Weißt du, Gott kann in deiner Nachbarschaft Erweckung auslösen. Auf einmal kommen deine ganzen Nachbarn zu dir. Halleluja! Weißt du, da gibt es Dinge, Dimensionen, die Gott vorbereitet hat, von denen wir gar keine Ahnung haben. Wir denken, ja, aber weißt du, wir müssen aufhören zu denken, ja, aber das ist jetzt, so kann das so und so funktioniert das nur in der Gemeinde und die Talente sind nur für die Gemeinde da und so weiter. Weißt du, Gott hat uns gesegnet, damit die Welt das sieht. Ja, auf jeden Fall hat Gott es so gemacht, so eingerichtet, dass er uns segnen möchte, dass die Nationen den Segen Gottes sehen. Und das ist so ein immenser Punkt, dass wir verstehen, weißt du, Gott hat etwas vor mit uns, weißt du, aber das beruht auf Beziehung. Das beruht auf Beziehung, weil ich ihn kenne, weil er mich kennt. Und das ist einer der höchsten Berufungen, die wir haben. Und weißt du, deswegen möchte ich dir Mut machen, denk doch nicht so klein von dir. Denk doch nicht, weißt du, wer bin ich schon? Du bist ein Kind des Herrn. Und weißt du, lass dich nicht auf Konkurrenzkämpfe ein oder was weiß ich, weil du wirst dich immer unter Wert verkaufen dann. Du wirst immer denken, ja, aber ich bin nicht so wertvoll wie der. Und dann fängst du an, in einer fleischlichen Art und Weise zu kämpfen und dich hochzupushen und guck, was ich jetzt mache. Ist das denn jetzt nicht gut genug? Sehen die Leute denn jetzt nicht endlich, was ich jetzt mache oder was ich hier tue? Weißt du? Und dann kämpfst du noch mehr um Anerkennung und dann wird's immer schräger und immer komischer. Aber einzig und allein geht es eigentlich nur darum, den Herrn kennenzulernen. Mann Gottes sagte mal, er sah wie ein anderer Mann Gottes seine Hand hob und die Leute fielen zu Boden. Und er sagte, das will ich auch. Das ist gut. Das will ich auch. In der nächsten Versammlung in der Predigt hob er seine Hand hoch und nichts ist passiert. So ein Mist. Und weißt du, dann hat er den Herrn kennengelernt, mehr und mehr. Und irgendwann war er in der Versammlung und der Herr sagte, heb deine Hand. Und er hob seine Hand und alle fielen um. Und dann hat er gedacht, ich habe das so oft gemacht. Ne? Und es ist nichts passiert. Aber weißt du, er hat eine Beziehung mit dem Herrn gepflegt. Und dann sagte der Herr, tu es einfach. Weißt du, aber weil er gefüllt war, floss es über. Und weißt du, das ist so wunderbar, wenn wir verstehen, es geht einfach darum, ihn kennenzulernen. Und das ist das Wunderbarste und Schönste. Weil weißt du, in der Ewigkeit wirst du nicht damit trumpfen können, wie viele Tote du auferweckt hast. Und da wird es nicht so sein in meinem Betungsgottesdienst in der Ewigkeit, dass da jemand umfällt und du denkst, oh, ein Toter, aber ich wecke ihn auf. Das wird es doch nicht geben. Wenn du auch in meinem Betungsgottes im Himmel stehst und denkst, ha, wen führen wir heute zum Herrn? Die sind alle beim Herrn. Und auch wenn du vielleicht so denkst, weißt du, oh, ich will eine saftige Predigt über Umkehr predigen, dass die Herzen wieder entzündet werden. Auch das nicht. Oh, vielleicht können wir Dämonen austreiben. Nee, die sind alle ein paar Etagen tiefer. Auch keiner hier. Das Einzige, was es im Himmel geben wird, ist, ihn zu kennen und dass er dich kennt. Ist es nicht wunderbar? Das schmälert nicht unseren Auftrag, Zeichen und Wunder zu tun. Ich wiederhole das nochmal. Dagegen predige ich gar nicht. Aber manche, weißt du, wenn wir manchmal so zwei Gegensätze rausholen, die eigentlich keine Gegensätze sind, tendieren wir dazu, ja und ist das jetzt schlecht oder ist jetzt dies schlecht? Ist das jetzt, ist das jetzt, ist das jetzt? Der Herr... Wie soll man das formulieren? Der Herr ist Zeichen und Wunder. Du kannst das nicht trennen. Du kannst nicht sagen, hier ist das, das ist, da ist das. Der Herr ist das. Dem Herrn zu begegnen ist Zeichen und Wunder. Seine Begegnungen sind von Zeichen und Wundern geprägt. Als Mose in die Herrlichkeit Gottes kam, sieh doch, lies doch, was da passiert. Da waren Zeichen und Wunder, hat es gedonnert, hat es geblitzt, da waren Zeichen gewesen. Wunder gewesen, immer wieder, weil das unser Gott ist. Aber wir müssen diesen Gott kennenlernen, weil weißt du, dem Herrn ist es, für ihn ist es okay, weltliche zu gebrauchen, um seinen Namen groß zu machen. Verstehst du? Und da ist der Unterschied. Und wollen wir diejenigen sein, die einfach so gebraucht werden wie weltliche Leute? Ist das auf unserem Herzen? Wir sagen, Hauptsache, der Herr wird groß, aber wir kennen ihn gar nicht? Das ist doch ein Skandal. Das ist doch nicht das, was wir wollen. Wir sind seine Kinder. Und es geht, weißt du, diese Frage, will er mich gebrauchen oder nicht? Ich hoffe, die ist geklärt. Natürlich, das ist überhaupt gar keine Frage. Die Frage ist, willst du ihn kennenlernen? Weil das ist, was Paulus gebetet hat, dass wir noch mehr in seine Erkenntnis kommen. Er gebe uns den Geist der Weisheit und der Erkenntnis seiner selbst. Das ist, was er für die Gemeinden gebetet hat. Was bedeutet das? Dass wir ihn kennenlernen. Er betete für Christen, für Gläubige, dass sie Gott kennenlernen. Noch mehr. So, das bedeutet, was ist mit uns? Wir müssen ihn noch mehr kennenlernen. So, das ist eine Reise, auf die wir uns begeben, die nicht endet und die geprägt ist und gepflastert ist voll Zeichen und Wunder, weil wir ihm nachjagen. Und weißt du, manche Leute sagen, weißt du, Zeichen und Wundern darfst du nicht nachjagen. Aber ich kenne Leute, die sind Zeichen und Wundern so lange nachgejagt, bis sie Gott gefunden haben. Verstehst du? Weil Gott Zeichen und Wunder ist, ist geprägt von Zeichen und Wundern. Weißt du, ich möchte nicht, wie gesagt, ich möchte nicht gegen das oder das reden. Das ist mir ganz wichtig. Vielleicht können wir nächste Woche über Zeichen Wunder predigen. Aber weißt du, heute ist einfach, ihn kennenzulernen, ist eines der höchsten Privilegien, die wir haben. Ich kenne ihn. Ist so viel mehr, als ich glaube, dass da Gott im Himmel irgendwo ist. Ich kenne ihn. Ich kenne seine Stimme. Wie wunderbar ist das? Das waren meine ersten Evangelisationsmöglichkeiten. Wenn Leute gesagt haben, glaubst du, dass es Gott gibt? Ich sage, ich weiß. Warum? Weil ich ihn kenne. Weil ich seine Stimme gehört habe. Wie anders trittst du auf, wie, ja, ich glaube schon, dass es ihn gibt. Wie anders als, ich kenne ihn. Dann meinst du wirklich, ja, und er hat mir ein prophetisches Wort sogar über dich gesagt. Weißt du, das, da merkst du doch, dass da was ganz anderes, da merkt der andere auch, uiuiuiui. Der ist auf einmal ganz nah. Und verstehst du, das ist, was wichtig ist. Lass uns ihn kennenlernen, und das ist nicht minderwertig. Das ist nicht mehr, wenn du Stunden über Stunden den Herrn suchst zu Hause. Weißt du? Dann ist das nicht weniger wert, als wenn ein anderer versucht, seine Nachbarn zu erreichen. Verstehst du? Weil eins ist klar. Wenn du betest, kann es sein, dass deine Nachbarn auf einmal bei dir klingen. Und dann sagt ein anderer, nein, Moment mal, wir müssen aber auch was dafür tun. Das kann so nicht gehen. Verstehst du, wie an allen Ecken kannst du jetzt, aber das ist eine Wahrheit, das ist eine Wahrheit, das ist eine Wahrheit. Und weißt du, deswegen müssen wir Gott kennenlernen, damit du weißt, was dein Weg ist. Aber was ich nicht machen kann, ist, meinen Weg auf deinen Weg legen. Weil Gott so wunderbar ist, dass er für jeden von uns einen speziellen Weg gemacht hat. Und ich möchte dir eines sagen. Wenn Gott gesagt hat, zum Beispiel, du bist ein Anbeter, lass dich nicht verführen, dass Menschen sagen, das wäre nicht genug. Du musst noch dies machen, musst noch das machen. Bleib auf dem Weg mit ihm. Und das ist wunderbar. Und das ist gut. Und das ist nicht so, ja, aber der erlebt dies, der erlebt das. Weißt du, hey, als ich angefangen habe, Lobpreis zu machen, ganz kurz und damit ende ich dann, habe erstmal meine Gitarre und alles verkauft gehabt. Ich kam ja aus einer weltlichen Umgebung, weltlichen Bands, mit denen wir auch CD aufgenommen haben und gewisse Leute oder dann bekannter geworden sind, auch im bestimmten Kreis, dass sie dann kannten, ah, du bist der, du gehörst zu der Band und so weiter. So, und aus all diesem kam man dann heraus und ich habe alles erstmal verkauft, meinen Verstärker, meine E-Gitarre, weil ich gesagt habe, ich will mit der Musik nichts mehr zu tun haben. Ich will gar nichts mehr, das war für mich Schmutz. Die ganze Musik, das war alles Schmutz für mich. Lechzen nach Anerkennung, berühmt sein wollen und das alles zu sehen, ne, wenn die Meute nach den Rhythmen da irgendwelche verrückten Dinge tun und du siehst, was für eine Kraft da, und all das wollte ich weghaben. So. Und dann kam diese Zeit, wo ich Gott einfach angebetet habe, CD-Player angemacht habe und einfach in meinem Zimmer getanzt habe, ne, was ich auch nur von meiner Familie mache. Und einfach vor dem Herrn so gewesen, einfach so getanzt und so gemacht und so. Und irgendwann, weißt du, kam dieser Eindruck, für den Herrn zu spielen. Aber ich habe nie dran gedacht, in der Öffentlichkeit zu spielen, weil das wollte ich nie wieder machen. Ich habe gesagt, nie wieder. Aber für mich und den Herrn. Und dann habe ich angefangen, einfach so dem Herrn Lobpreis zu machen. Und am Anfang, weißt du, du musst verstehen, ich kam aus der Welt, habe ich den Herrn gepriesen mit der Gitarre. Ne? Also Gitarre besorgt, so einfach eine. Habe ich gepriesen. Und dann war das so eine Begebenheit. Meine Eltern kamen rein nach Hause. Und dann haben die gedacht, oh nein, der ist schon wieder abgefallen. weil ich oben für den Herrn gesungen habe. Aber ich habe für ihn Lieder gespielt, aber das war halt auf eine Art und Weise, wie ich es kannte. Das heißt, schreien, brüllen, ne, so. Aber ich habe von Herzen einfach für ihn so, weißt du, so, ne, ich habe gedacht, das gefällt ihm doch bestimmt, ne? Und so habe ich dann einfach, ne, aus dem, wie ich kannte, wo ich gedacht habe, aus vollem Herzen, aus voller Kehle, alles für ihn. Ich habe gedacht, das ist gut. Meine Eltern haben gedacht, es ist abgefallen. Ne? Ja, muss dir vorstellen, ne? Die haben vorher immer die Musik gehört, ne? So, und dann habe ich mich bekehrt, alles gut, dann fing ich an, wieder Gitarre zu spielen, ne? Jesus, ne? So, und dann haben die schon gedacht, oh, fängt's wieder an. Ne? So, aber weißt du, das war einfach, das war so zwischen mir und dem Herrn, so, ne? Und dann habe ich das so einfach so, aber dann kam so Sanftheit mehr rein, weißt du? Und dann hat er Dinge verändert, weißt du? Und das war so mein Weg einfach mit Gott. Und dann habe ich einfach für ihn gespielt und gesungen. Und dann kam eine Zeit, da war die Jugendgruppe mal bei mir zu Hause ein paar. Und Herr Meier, lass uns anbeten. Und ja, und dann stand die Gitarre da. Spielst du Gitarre? Sag ich, ja, aber das mache ich nur so für mich und den Herrn. Na, das mache ich jetzt nicht so. Und na, ich habe es überhaupt auch nicht vor. Habe ich gesagt, mache ich nicht. Und dann war so, und irgendwie kam so dieser Eindruck, weißt du, dass ich spielen sollte. Und ich habe so gedacht, oh nein, Herr, willst du das? Weil ich habe gedacht, mein Lobpreis ist nur allein für ihn. Das darf kein anderer hören. Nur der Herr allein. Weißt du, das war einfach so ein Punkt in meinem Leben. Ne? Und dann kam dieser Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich werde das machen. Da waren wir da in meinem Zimmer und ich habe angefangen zu spielen. Und wer mich am Anfang gehört hat, Gott sei Dank ihr nicht, ich hatte kein Rhythmusgefühl, ich hatte kein Taktgefühl, gar nichts, überhaupt null. Und dann habe ich einfach so ein Lied gespielt und die Gegenwart Gottes kam. Jugendliche haben angefangen zu weinen in meinem Zimmer und Dinge sind passiert und die haben gesagt, der Himmel war da. Okay. Na, ich dachte, na gut. Aber weißt du, ich habe lange damit gerungen, in der Öffentlichkeit zu spielen, weil ich das gar nicht wollte, weil das war etwas Intimes zwischen mir und dem Herrn. Weißt du? Es gibt immer noch so intime, es gibt so manche Lieder, die kennt keiner. Das sind einfach nur Lieder, die ich zwischen mir und ihm, einfach nur für ihn. Und die habe ich noch nie irgendwie gesungen, auch einfach nur für ihn. Das gibt's immer noch, ne? Aber weißt du, das, und deswegen habe ich am Anfang der Predigt auch gesagt, als die Stimme dann, ne, so angegriffen war, das war mir das Wichtigste, dass ich ihn wieder anbeten kann, weil das, da geht es um ihn. Weißt du, wenn der Himmel einfach kommt und den Raum füllt und ich dann da, ja, und ne? Und das ist so wunderbar. Aber weißt du, das ist mir das Wichtigste, warum ich das eigentlich tue und mache. Weißt du? Und das sind so diese wunderbaren Dinge. Weißt du? Und das sind so Dinge vielleicht andere in deinem Leben. Weißt du, wo es gar nicht darum geht. Weißt du, das dann hier so zu machen, ist okay. Das ist auch gut. Aber wichtig ist mir, dass ich das machen kann zu Hause, weißt du? Einfach, wo keiner da ist. Das sind so diese Punkte, weißt du? Und da geht es nicht um irgendwie, wer hat das gesehen oder wer hat dies gesehen. Da bist du einfach allein mit ihm. Und das ist kostbar. Und da lernst du ihn kennen. Und du hast vielleicht andere Dinge auf dem Herzen, weißt du? Aber das sind Dinge immer so zwischen dir und Gott. Und wenn das füllt, dann läuft es irgendwann über. Aber dieses Überlaufen ist auch nicht, dass du unbedingt drauf achtest, so, ja, verschütte mehr, sondern einfach, es ist wichtig, weißt du, dass einfach du, dass du gefüllt bist einfach und du, Herr, mehr für mich, weißt du, und dann kommt das sowieso, weißt du, das ist einfach, was wichtig ist, ne, und du bist nicht irgendwie wie so ein Glas, weißt du, das dann so denkt irgendwie, ne, oder jetzt in meinem Fall, wie im Gottesdienst laufe ich so rum oder, ne, so einmal so, oh, ist alles übergeschwappt, gut, sondern, weißt du, einfach nein, weißt du, und einfach, hey, genau das. Weißt du, mir ist wichtig, weißt du, ich weiß nicht, wie du empfindest, aber ich will gefüllt sein. Weißt du? Und natürlich darfst du auch empfangen. Aber ich bin auch bereit, dir alles wegzuschnappen, weil ich einfach Hunger habe. Aber ich bin dir auch nicht böse, wenn du es versuchst. Verstehst du, was ich meine? Jetzt schlagen wir eine ganz andere Richtung ein. Und die gefällt mir. Wie viel Hunger haben wir nach ihm? Wie gefüllt können wir von ihm sein? Wann ist es genug? Das sind Fragen, mit denen ich mich intensiv beschäftige. Weil das schön ist. Hast du dir mal diese Frage gestellt, wann ist es eigentlich zu viel? Ich liebe diese Fragen. Weil weißt du, ich weiß nicht, wie es ist. Aber ich hatte diese Phasen mal gehabt, wo ich gedacht habe, jetzt ist genug. Hast du schon mal erlebt sowas? Wo du gedacht hast, ich kann nicht mehr? Ich saß hier auf der Bühne, ich weiß noch ganz genau. Hat ein Gebet gehabt, ich saß hier. Und ich habe auf einmal gemerkt, wie mein Körper zur Hülle wurde und mein Geist rausgegangen ist. Und da habe ich gesagt, stopp! Und tschack, war ich wieder da. Und dann habe ich es bereut. Aber ich sagte, da war ein Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt Amen und damit meine ich vorbei und nicht... nicht was anderes, ne? Aber weißt du, ne? Aber seitdem beschäftige ich mich mehr einfach, ne? Was gibt's an genug, ne? Aber weißt du, das sind so Punkte, wenn wir uns damit mehr befassen, jetzt schweife ich echt ab, aber das macht einfach Spaß. Weil das einfach gut ist, einfach aufzutanken in seiner Gegenwart. Wenn wir gefüllt sind, ist das so viel besser. Ist das so viel schöner. Ist es so viel herrlicher. Ich weiß, von was ich rede, als ich lange Zeit ungefüllt gedient habe. Es war eine Qual für mich zu dienen, im Predigen und was. Es war eine Qual für mich, weil ich am Ende war, weil ich selber nichts hatte. Aber weißt du, wenn du selbst gefüllt bist und das einfach fließt, ne, dann wird's kompliziert für deine Zuhörer, weil die denken, wann hört's auf? Amen. Wow. Wow. Wollen wir nochmal unsere Hände ausstrecken? Amen. Wow. Du bist mehr als ein Objekt. Du bist auserwählt vom Herrn. Du bist ein königliches Priestertum. Wow. Jetzt legen wir kurz die Hand auf unseren Nachbarn und sagen, Feuer! Feuer! Denkst, was hat das mit der Predigt zu tun? Nichts, aber es macht Spaß. Oh, jetzt legen wir nochmal die Hand auf unsere Nachbarn. Und jetzt sagen wir, mehr her!
Mehr her!
Wow. Und jetzt sagen wir tiefer. Tiefer! Wow. Jetzt sagen wir unserem Nachbarn, du bist nicht einfach nur ein Gebrauchsgegenstand, du bist ein Kind des Höchsten. Seid gesegnet.